Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Softwerkercasts. Max und ich haben uns heute einen neuen Gast eingeladen zum Thema Open Policy Agent, und zwar Thomas Darimond. Möchtest du dich vielleicht einmal kurz vorstellen, Thomas?
Ja, gerne. Hallo, mein Name ist Thomas. Ich bin jetzt seit 4 Jahren bei Cocentic unterwegs, aktuell mit dem Schwerpunkt Beratung rund um das Thema digitale Identitäten, insbesondere mit Identity and Access Management mit Keycloak. Und dort unterstütze ich Kunden bei der Konzeption, Implementierung und Integration von Open-Source-basierten IAM-Lösungen.
Ja, vielen Dank. Kannst du uns vielleicht noch einmal zum Thema Keycloak ein bisschen abholen? Also ich glaube, das kennt ja jeder in seinem Umfeld, wahrscheinlich in sehr vielen Plattformen verbaut. Und wenn du uns das noch einmal kurz nahe bringst, das wäre nochmal toll.
Genau. Mache ich gerne. Keycloak ist eine Open Source Identity and Access Management Lösung, mit der man Anwendungen mit verschiedenen Authentifizierungsmechanismen absichern kann. Im Grunde genommen ist Keycloak ein in Java geschriebener Authentication Authorization Server auf Basis von Quarkus. Der Server bringt zahlreiche Features mit, wie Sing-SNON, Benutzerregistrierung oder auch diverse Self-Service-Account-Management-Möglichkeiten für Benutzer, um zum Beispiel selbst Dinge wie Passwort-Reset oder E-Mail-Änderungen durchführen zu können. Ja, und durch die Verwendung von bewährten Protokollen wie OAuth2, OpenID Connect, SAML sowie Kerberos und LDAP lassen sich damit auch Anwendungen, andere Authentifizierungsdienste oder bestehende Benutzerverzeichnisse sehr gut integrieren. Und wenn mal die Funktionalität nicht ausreicht, kann man mit Keycloak auch mit den über 100 verschiedenen Erweiterungsmöglichkeiten oder Erweiterungspunkten eigene Erweiterungen bereitstellen, um die Funktionalitäten zu ergänzen.
Klingt auf jeden Fall sehr spannend, aber jetzt hast du da 2 Sachen genannt, die ich immer wieder gerne verwechselt höre, und zwar Authorization und Authentication. Magst du da vielleicht nochmal ganz kurz den Unterschied anschneiden, weil ich glaube, das ist auch immer so ein Common Mistake, den man da gerne mal macht, oder das dünne Eis, auf dem man sich da gerne mal bewegt, ohne es zu wissen.
Genau. In der Tat wird das häufig im normalen Gespräch verwechselt. Grob kann man das so zu differenzieren. Bei der Authentifizierung geht es im Wesentlichen darum, die Identität des Benutzers zu bestätigen. Häufig passiert dies da über die Kombination von Benutzernamen, Passwort oder auch weiteren Faktoren wie ein Time-Based One-Time Password Code, eine Push-Nachricht, die man auf der App bestätigen muss, ein Code, den man über SMS bekommt oder über eine QR-Code-Möglichkeit bestätigt und so weiter. Damit haben wir die Identität des Benutzers festgestellt. Nun zur Autorisierung. Bei der Autorisierung geht es darum, festzustellen, was ein identifizierter Benutzer nun tun darf. Häufig wird dies über Rollen im Rahmen von klassischen Role-Based Access Control und ähnlichen Konzepten abgebildet und über die dann verschiedene Berechtigungen der Anwendungen aggregiert werden und bereitgestellt werden. Also sprich, mit Autorisierung bestimme ich, was der Benutzer in der Anwendung tun darf. Und mit der Authentifizierung bestimme ich, wer der User eigentlich ist, ne? Die Identität sozusagen.
Sehr schön zusammengefasst. Und jetzt, nachdem wir heute über Open Policy Agent sprechen wollten, wo passt denn der überhaupt da rein? Also ich meine, du hast gesagt, du machst schwerpunktmäßig Keycloak, ne, aber Authorization, Authentication. Aber Open Policy Agent, das ist ja wieder was anderes, ne? Das ist, wo passt das genau in dieses Konstrukt denn da rein?
Genau. Also Open Policy Agent ist ein sehr flexibles Werkzeug, wie wir gleich feststellen werden. Und im Grunde genommen kann man das für sehr viele Dinge benutzen, unter anderem für Autorisierungsfragestellungen. Vielleicht gehen wir dabei mal einen Schritt zurück und sprechen wir kurz so drüber, was eigentlich der Open Policy Agent ist. Im Grunde genommen ist der Open Policy Agent eine in Go entwickelte universelle Policy Engine, mit der sich Richtlinien durch den gesamten Anwendungsinfrastrukturstack umsetzen lassen. Dabei beschreiben Richtlinien bzw. Policies im Prinzip eine Menge von Regeln, die mit Bedingungen verknüpft sind und in einem Kontext ausgewertet werden können. Ja, diese Regeln können dann Ergebnisse produzieren, wie beispielsweise, ob ein Zugriff erlaubt ist oder nicht. Ja? Diese Ergebnisse der Regelauswertungen können dann von verschiedenen Anwendungen ausgewertet werden und entsprechend umgesetzt werden. Zur Beschreibung von diesen Regeln bietet OPA jetzt verschiedene Möglichkeiten an. Insbesondere hat das Open Policy Agent Projekt eine eigene deklarative Sprache entwickelt, mit der sich diese Regeln als Code sozusagen formulieren lassen. Darüber hinaus stellt ein OPA auch einfache APIs bereit, um diese Auswertung von Policies aus Anwendungen ausführen zu können. Diese Policies können dabei dann an zentraler Stelle gepflegt werden, in einem Git-Repository oder ähnlichen Strukturen und können dann über verschiedene Mechanismen wie Push oder Pull in die entsprechenden OPA-Instanzen überführt werden, um dort zur Ausführung gebracht zu werden.
Okay, klingt jetzt zum Beispiel ganz spannend, aber doch relativ abstrakt. Hast du da gerade vielleicht irgendwie ein bisschen Fleisch dazu, sozusagen, dass man halt sich da bildlich was vorstellen kann?
Genau, also ein paar Use Cases oder so. Zum Beispiel.
Genau, Use Cases.
Hilfreich. Okay, typische OPA Use Cases gibt es viele. Weil OPA halt so ein universelles Tool ist, kann man damit Dinge erledigen wie Microservice-Autorisierungen. Im Kontext von Kubernetes kann man OPA dazu benutzen, um Deployment-Beschreibungen oder Definitionen oder Custom Resources zu validieren. Für CI/CD-Pipelines kann man prüfen lassen, ob die Stage-Progression möglich ist, aufgrund der aktuellen Codequalität oder sonstiger Metriken. Und auch im Kontext von API-Gateways lässt sich OPA ganz gut einsetzen, um Zugriffe zu bewerten und entsprechend zu entscheiden, ob diese stattfinden dürfen oder nicht. Nochmal ein konkretes Beispiel. Im Kontext von Microservice-Autorisierung kann man zum Beispiel Zugriffe auf Ebene von Endpunkten oder Funktionen sozusagen über Policies steuern und entscheiden, ob Zugriffe auf gewisse Restendpunkte oder auf Aufrufe von gewissen Geschäftsfunktionen innerhalb einer Anwendung durchgeführt werden können. Ja? Genau. Und daneben hat OPA auch in der Kubernetes-Welt eine große Fangemeinde, die sich auch im Rahmen des OPA-Projekts generell beteiligt hat. Vor kurzem wurde auch das OPA-Projekt als Teil der Cloud Native Computing Foundation in ihr offizielles Projektportfolio aufgenommen und wird nun von der ganzheitlichen Community da rundherum weiterentwickelt.
Das heißt, es ist quasi ein weiterer Teil in diesem ganzen CNCF Portfolio, woraus man sich da bedienen kann. Aber genau. Das ist dadurch, dass es ja so universell einsetzbar ist, tue ich mich jetzt gerade ein bisschen schwer. Du hast zwar ein paar schöne Beispiele genannt, aber tue ich mich jetzt tatsächlich schwer, das Ganze so mit diesen dieses S-Code-Konstrukt dazu zu packen. Das heißt, du hast deine eigene Definitionssprache, wo du dann einfach das ganze Zeug dann da eintütest und sagst, pass mal auf, wenn Bedingungen XY quasi erfüllt sind, dann darf der Z. Darf ich das so richtig verstehen? Also wirklich so eine Beschreibungssprache oder wie ist das da?
Genau. Also mit dieser deklarativen Beschreibungssprache Rego lassen sich im Prinzip solche logischen Regeln definieren, die im Prinzip eine Sammlung von Bedingungen umfassen, die bestimmen, wann diese Regel angewendet werden soll. Und wenn eine Regel angewendet wird, kann dabei eine gewisse Logik ausgeführt werden, um irgendein Ergebnis zu berechnen oder auch einfach nur True und False bei Zugriffsentscheidungen zum Beispiel zurückzuliefern. Oder auch Fehlermeldungen zu generieren, die dem Aufrufer dann mitteilen, warum jetzt irgendeine Operation nicht durchgeführt werden kann, weil zum Beispiel eine Rolle fehlt oder eine Berechtigung fehlt oder der Account nicht auf der verlangten Premium-Stufe existiert. Ne?
Ist das vielleicht auch, also ich finde den Einwand von Max echt nochmal super wertvoll, weil ich auch das Gefühl hatte, wenn ich auf die Webseite vom Open Policy Agent schaue, dass da wirklich super viel mit möglich ist und wenn man dann so ein bisschen reinschaut, dass man dann auch findet, okay, es gibt so viele Deployment-Varianten, so viele Möglichkeiten der Integration in so viele Technologien und ich glaube, deswegen ist es auch schwer, den Open Policy Agent irgendwo für sich zu positionieren. Du scheinst da ja doch für dich ja irgendwo einen Weg auch gefunden zu haben. Aber ich glaube, so von außen betrachtet ist es auch wirklich eine Herausforderung, den Open Policy Agent mit seinen ganzen Komponenten da immer ins Spiel zu bringen oder auch zu sehen, wo der den Mehrwert bringen kann.
Ja, also genau. Vielleicht kann man da mal ein bisschen den Dunstschleier lichten. Open Policy Agent ist eigentlich gar nicht so ein so komplexes eine so komplexe Komponente. Im Wesentlichen ist der Open Policy Agent im Prinzip ein einfaches Go-Binary, das man im Prinzip als Sidecar neben einer Anwendung laufen lassen kann. Dieses Go-Binary exponiert diverse Schnittstellen, REST-Interface, gRPC-Interface und Co., über die Anwendungen mit diesem Sidecar-Prozess kommunizieren können, um zum Beispiel Policy Anfragen oder Entscheidungen mit Policies gegen diesen OPA Sidecar senden zu können. Der OPA Sidecar hat dann im Prinzip im Speicher eine gewisse Menge an Policies oder Regeln vorhanden und kann diese dann auf die entsprechende Anfrage matchen. Ja? Das heißt, Open Policy Agent schaut sich an, okay, die Anwendung fragt jetzt eine Policy-Entscheidung an für einen gewissen HTTP-Request unter einem gewissen Request-Pfad mit einem gewissen Payload und auf diesen Request passt jetzt folgende Menge an Regeln. Diese Regeln werden dann ausgewertet, beziehungsweise es wird dann die Regel gesucht, die matcht. Und die werden dann ausgewertet und bei dieser Auswertung der Regeln kann dann Open Policy Agent oder diese Policy auf Daten operieren, die im Request selbst enthalten sind, ne? Sprich Payload, Request Header, Request Pfade, Methode und ähnliches. Oder eben auch Daten, die über einen separaten Kanal in den Open Policy Agent Speicher sozusagen in Memory eingebracht worden sind. Das könnten zum Beispiel irgendwelche Datenstrukturen sein mit irgendwelchen Mappings, um die zum Beispiel Rollenhierarchien abbilden oder Rollen auf eine Menge von Berechtigungen abbilden und so weiter und so fort. Und diese Informationen können dann im Rahmen des Policy-Auswerteprozesses oder Regelauswerteprozesses berücksichtigt werden. Und bei der Bestimmung des Ergebnisses der Regelauswertung berücksichtigt werden. Und genau. Das ist im Prinzip alles. Wenn so eine Regel dann ausgewertet wurde, sprich der Teil der Policy Decision erledigt ist, sendet der Open Policy Agent im Prinzip eine passende Response an die aufrufende Anwendung zurück. Und dann kann die Anwendung diese Antwort, die Response entsprechend auswerten und dann den Zugriff entsprechend erlauben oder nicht. Ja, je nachdem, was da entsprechend rauskam. Und das ist eigentlich alles. Ja? Also im Prinzip habt ihr nur eure Anwendung, Open Policy Agent, dazwischen habt ihr eine Kommunikation, entweder über REST, HTTP Interface oder über gRPC und Open Policy Agent hat diese Policies im Bauch oder in Memory, hat gegebenenfalls weitere Daten in Memory und benutzt halt diese Informationen, um jetzt die eingehenden Policy-Anfragen auszuwerten und entsprechende Antworten zu liefern. Dann ist es Aufgabe der Anwendung, diese zu interpretieren und anzuwenden. Also sprich, das Enforcement liegt auf Anwendungsseite, die Policy-Decision, also Auswertung der Anfrage, dies obliegt Open Policy Agent.
Das heißt, ich kann auch eigentlich super einfach damit starten als Entwickler. Ich kann wirklich meinen Anwendungsprozess haben. Ich starte daneben dann einen Open Policy Agent Prozess mit den entsprechenden Regeln, kann dann darüber meine Anfragen stellen, also bei der Entwicklung recht charmant erstmal damit zu starten und kann das dann nachher für den Produktionsprozess ja natürlich dann rausskalieren, dass das dann da auch mitläuft in der Umgebung. Und ich habe ja dann auch, wenn ich das weiterdenke, die Möglichkeit, dass dann auch verschiedene Komponenten meiner Plattform dann auch die gleichen Policies verwenden können. Das heißt, meine Spring Boot-Applikation kann genauso auf die gleichen Policies zurückgreifen wie dann zum Beispiel ein API-Gateway, sodass dann konsistente Entscheidungen getroffen werden können.
Genau, das ist einer der großen Vorteile von diesem Policy-as-Code-Ansatz, der es halt ermöglicht, diese Logik für Autorisierungsentscheidungen aus den jeweiligen Anwendungen rauszulösen, über so eine generische Sprache wie Rego abzubilden und über ein einheitliches Interface über den Open Policy Agents verfügbar zu machen und auswertbar zu machen. Und damit ist im Prinzip auch, wie du schon sagtest, die Möglichkeit gegeben, Autorisierungslogik universell zu beschreiben, aber auch auch in heterogenen Landschaften mit unterschiedlichen Technologien, Node.js, Spring Boot, Rust, Go, sonstige Anwendungen konsumierbar zu machen. Ja? Und das ist ein ziemlich mächtiger Ansatz, sagen wir so.
Eine Sache, die sich mir trotzdem aufdrängt, ist tatsächlich dennoch, das heißt, du musst dich dann in der Applikation trotzdem wieder um Autorisierungsfragen kümmern, weil das Decision-Making passiert ja wieder in der Applikation selber. Das heißt, der Open Policy Agent sagt dir eigentlich nur das Ergebnis deines Regelsatzes, aber die Entscheidung, was du damit mit der Information machst, darfst du wieder in der Applikation selber treffen. Das heißt, wenn du da Schindluder oder Murks machst, ist ja das Problem wieder in der Applikation und nicht außerhalb.
Jein. Also da muss man unterscheiden. Was die Applikation bei diesem Modell nur noch macht, ist das Enforcement. Ja? Mhm. Also die Aufgabe der Anwendung ist es natürlich, die Entscheidung, die durch diese Policy-Auswertung zustande kam, umzusetzen. Ja? Und das heißt trotzdem, du musst in der Anwendung natürlich die entsprechende Instrumentierung haben, um Autorisierung auf Endpunkt-Aufrufebene oder Geschäftslogik, Funktionsaufrufebene oder Fassadenebene, wie auch immer, einstreuen zu können, ja, um diese Calls zu Open Policy Agent durchführen zu können. Das ist auch nur eine Variante, wie das umzusetzen ist. Eine generischere Variante ist natürlich vor deine Microservices sozusagen eine Art API-Gateway oder generell Reverse-Proxy zu setzen, der halt auf Request- oder Endpoint-Ebene diese Policies schon vorab auswertet, bevor die an die Zielanwendung weitergereicht werden.
Okay. Ja? Das heißt, also man kann tatsächlich seine Applikation doch noch relativ simpel halten, sagen, pass mal auf, interessiere mich jetzt hier in meiner Applikation selber gar nicht um den Security-Part, weil es da vielleicht einfach immer unter Umständen bessere Frameworks gibt, die das einfach deutlich besser abfackeln können. Also das ist auch möglich. Okay, gut. Weil ich hatte schon fast Befürchtung, dass wieder Sicherheitsfragen in der Applikation geklärt werden müssen. Und wir haben ja in der Vergangenheit gesehen, wie gut das immer abgefackelt wird. Also das ist immer super. Ja.
Also sagen wir so, man hat natürlich, je nachdem, was man an Anforderungen hat, unterschiedliche Möglichkeiten. Sagen wir so, wenn man alles auf Endpunktebene festlegen kann und beschreiben kann, wann ein Aufruf erfolgen darf und wann nicht, wunderbar, kann man das in einer vorgelagerten Stufe wie ein API-Gateway oder Reverse-Proxy erledigen. Wenn allerdings diese Entscheidungen erst aufgrund von gewissen Datenkonstellationen innerhalb der Anwendung überhaupt erst rauskommen kann, dann müsste man ja trotzdem in der Anwendung um die Geschäftslogik intern diese Aufrufe schnüren können. Ja?
Genau. Das ist klar. Jetzt hast du aber vorhin noch eine Sache gesagt, die da wollte ich fast reingrätschen, aber dachte mir, nee, ich erinnere mich bestimmt später nochmal dran. Du hast gesagt, man gibt, also das ist quasi der Open Policy Agent, der läuft als Sidecar mit, quasi standalone. Der hat die Information, die ganzen Daten vorhanden. Die Policies, genau, und aber halt auch die Grunddaten, auf die die Policies angewendet werden. Oder ist das dann wieder doch per, was weiß ich, ich frage eine Datenbank, um quasi diese Information zu kriegen?
Also da kann man auch diverse Modelle fahren. Üblicherweise arbeitet man damit, dass der Open Policy Agent im Prinzip möglichst wenig weiß. Also sprich, er hat nur die Policies im Bauch, also im Speicher, und vielleicht eine gewisse Menge an statischen Grunddaten, die man über andere Wege dort reinpusht. Ja? Und ansonsten kommen die Daten halt im Request mit. Ja? Zum Beispiel, wenn eine Anfrage reinkommt, ob ein Benutzer Gehaltsinformationen von einem gewissen anderen User sehen darf, dann kommt zum Beispiel erstmal die Information mit über der Benutzeridentität, und es kommen schon die Rolleninformationen mit. Das heißt, ich weiß, welche Rolle dieser User hat. Und wenn ich sehe, okay, das ist ein irgendwie gearteter HR-Manager, dann kann ich schon diesen Zugriff zum Beispiel aufgrund der Rolle erlauben. Ja? Wenn ich aber sehe, okay, das ist kein HR-Manager, aber das ist ein Manager, der aufgrund von irgendwelchen organisatorischen Strukturen Vorgesetzter von dem fraglichen Ziel Mitarbeiter ist, Mitarbeiterin ist, dann kann ich den Zugriff auch erlauben. Ja? Das kann ich aber dann über diese Policies entsprechend entscheiden, auf Basis der Informationen, die ich zum einen aus einem Request lesen kann und zum anderen als Hilfsstrukturen sozusagen nebenbei im Policy Agent abgelegt habe.
Okay, gut. Aber dass man sagt, ja, ich habe nur ein LDAP-Backend, und wenn der in der Gruppe noch mit dazu ist, quasi ich übergebe dem Open Policy Agent nicht nur die User-ID und sage, hier, guck mal, was der alles machen darf, sondern wirklich, das gibt dann schon so einen ganzen Schwung an weiteren Informationen dem Open Policy mit. Und der entscheidet anhand dann seiner Regeln, pass mal auf, mit dem, was du mir da gegeben hast, darfst du das.
Genau. Also theoretisch ist das denkbar, allerdings würde man eher das Modell wählen, dass man diese Information tatsächlich in OPA reinpusht, um nämlich zu vermeiden, dass man doch mal bei kritischen Autorisierungsfragestellungen irgendwelche Drittabhängigkeiten reinbringt und von anderen Systemen abhängig ist. Ne? Also man will ja gerade das Problem oder die Sorge, wenn man Autorisierungslogik aus der Anwendung rauslöst, hat man ja immer einen, sagen wir so, Medienbruch. Ja, du hast ja einen Remote-Call dazwischen. Ja. Auch wenn der sehr schnell sein kann, wenn das ein Co-Located Services ist, der auf demselben Host läuft oder sogar über Unix-Domain-Sockets angesprochen werden kann, ja, dann merkt man, also geht die Latenz unter den Millisekundenbereich, ja, bei Unix-Domain-Sockets beispielsweise. Und dann kann man damit natürlich ganz gut arbeiten. Aber wenn man natürlich im Rahmen der Policy-Auswertung wieder einen teuren Remote-Call reinbringen würde, wie zum Beispiel eine LDAP-Abfrage, die du eben als Beispiel angeführt hast, dann würde man diesen Geschwindigkeitsvorteil halt wieder zunichte machen. Ich meine, wenn das kein Problem ist für die jeweilige Anwendung, kann das ein gangbarer Weg sein. Allerdings haben wir jetzt halt in einigen Projekten festgestellt, dass es durchaus gut möglich ist, im Vorab diese Informationen aufzusammeln, die man braucht, ne? Diese Mapping-Strukturen und so weiter, und die dann halt in OPA einfach rein zu pushen. Beziehungsweise kann man Open Policy Agent auch anweisen, Informationen periodisch von gewissen Quellen zu pullen. Ja? Also sprich, über so eine Art Polling kann man auch arbeiten. Und dann kann man im Prinzip diese Daten, diese Policies über ein zentrales Git-Repository oder ähnliche Mechanismen anbieten. Die können dabei sogar dynamisch generiert sein. Und die Daten entsprechend auch. Daten sind in Open Policy Agent einfach nur entsprechende JSON-Datenstrukturen, die man im JSON-Format im Prinzip Open Policy Agent hinwirft und unter einer entsprechenden logischen Struktur ablegt. Und schon kann man darauf im Rahmen von Open Policy Regro Policies quasi zugreifen.
Ja, das war nämlich immer so ein bisschen meine Sorge, dass man halt dann da einfach nur wieder einen weiteren Layer hat in seiner quasi Datenkette. Aber wenn du sagst, dass man kann es dem auch mitpushen, sagen, pass mal auf, du kriegst jetzt hier den tagesaktuellen, was weiß ich, Datensatz. Und der wird erst in 24 Stunden wieder aktualisiert, und dann dauert es halt vielleicht 24 Stunden oder x Stunden, bis quasi ein geendetes Regelwerk dann einfach angewendet werden kann. Aber gut, ich meine, wie du es eben gesagt hast, ne, meine Sorge galt tatsächlich so ein bisschen der Latenz. dass man halt eben genau an diesem Punkt halt eben nicht ansetzt, und sondern sagt, der beschieben was dazwischen, was halt eben so dieses Regelwerk abbildet. Aber cool. Das hat mich so ein bisschen beruhigt, weil also wenn ich das erste Tool, wo man sagt, na gut, das macht im Prinzip nichts Neues, nur wieder ein weiterer Layer. Ich meine, Kubernetes ist mir das ja mittlerweile bekannt, kennt man ja, dass man da 15.000 Ebenen hat und dann eigentlich nur wissen muss, auf welcher Ebene man gerade arbeitet.
Ja.
Aber
genau.
War ja nicht ganz so wie meine Befürchtung.
Genau. Ja, alles cool. Vielleicht an der Stelle kann man doch gerade mal nochmal hervorheben, es ist super einfach, aus einer Anwendung halt so eine Policy-Anfrage an Open Policy Agent zu schicken. Also es ist wirklich nicht mehr notwendig, als einen HTTP-Request senden zu können und Nutzdaten im JSON-Format, im Body zu übermitteln. Ja? Weil diese Anfrage zur Auswertung einer Policy wird tatsächlich als JSON-Request formuliert. Ja. Und dann hat man schon alles, was man braucht, um diese Policy aufrufen und auswerten zu können. Und als Response kommt wieder ein JSON-Objekt zurück. Und wenn man da in der Lage ist, das zu zerlegen und entsprechend richtig zu interpretieren, kann man das im Prinzip überall einsetzen. Und vielleicht zum Abschluss mal noch ein kleines Beispiel, wie man Open Policy Agent mit diesem Ansatz auch verwenden kann. Und zwar zur Validation von Konfigurationen in beliebigen Konfigurationssprachen oder Dateien. Stell euch vor, eine Spring Boot Application YAML, ja, wenn man diese Application YAML mit gewissem Command Line Tooling, zum Beispiel ein JSON-File übersetzt, ja, kann man dieses JSON-File nehmen und gegen eine Spring Boot Config Policy in Open Policy Agent evaluieren. Und diese Policy könnte zum Beispiel dann Konfigurationsfehler auf Konfigurationsfehler prüfen und als Ergebnis quasi ein JSON-Dokument schicken und sagen, okay, in Zeile sowieso hast du bei dem Key den falschen Wert gesetzt. Oracle-Datenbank unterstützt diesen Oracle-Treiber, diesen JDBC-Treiber nicht, den du da selektiert hast. Und so weiter. Oder deine Datenbank-URLs haben keine TLS-Verschlüsselung konfiguriert. Also solche Dinge kann man damit automatisch prüfen lassen. Und egal, es reicht einfach nur, wenn du die Konfigurationsdatei, in welcher Sprache die auch immer geschaffen ist, in TOML, XML, YAML, whatever, wenn man die als JSON-Struktur umwandeln kann und dann halt in OPA als Input reingeben kann. Und dann kann OPA da wunderbar drauf arbeiten und in den Datenstrukturen in gewohnter Weise mit JSON Pfad ausdrücken oder Ähnlichem navigieren.
Genau. Okay, cool. Jetzt mal zum Abschluss noch so eine bisschen fiesere Frage von mir. Hast du Use Cases, wo du sagst, oder nicht Use Cases, aber doch Fälle eben, wo du zum Beispiel bei einem Kunden wärmstens empfohlen hast, Open Policy Agent zu benutzen, bevor er wieder den gleichen Mist wie vorher macht, oder wo du sagst, okay, ich kann euch wärmstens empfehlen, nehmt für das dafür her, anstatt das wie bisher zu machen, weil der bisherige Fall immer Murks war?
Sagen wir so pauschal kann man das nicht sagen. Aber es gibt durchaus Fälle, gerade im Szenario, man hat eine heterogene Anwendungslandschaft, viele unterschiedliche Technologien und man möchte aber gerne Autorisierungsentscheidungen konsolidiert validieren können und vielleicht auch Autorisierungslogik über Anwendungsgrenzen hinweg wiederverwenden können, um das eben einheitlich und konsistent zu halten. Und dort bietet sich Open Policy Agent eigentlich ganz gut an. Vielleicht die wichtigere Frage wäre gleich noch zurück. Wo ist denn Open Policy Agent kein so ein guter Kandidat zur Anwendung? Und da könnte ich zum Beispiel sagen, wenn man jetzt so eine Anwendung wie Google Drive nachbauen möchte, ja, die quasi mit beliebig vielen Datenmengen und User-Generated Content agieren können soll, die beliebige Abhängigkeiten untereinander haben und verschiedene Berechtigungslevel haben können. Ne? Eine Ressource bei Google Drive, ein Dokument, kann in einem Folder hängen. Dieser Folder kann wieder Teil von einer Folder-Hierarchie sein. Und auf jeder Ebene kann ich dann Berechtigungen haben wie Viewer, Editor oder Owner. Ja? Und gerade wenn man dort im Kontext von User-Generated Content über Milliarden an Objekten denkt, dann passt das natürlich nicht mehr ganz so einfach in den Speicher von so einem OPA, von so einer OPA-Instanz. Mhm. Und an dieser Stelle bieten sich halt andere Ansätze an, auf zum Beispiel auf Basis von dem Zanzibar-Modell, das Google populär gemacht hat. Und in dem Rahmen gibt es halt diverse Tools, zum Beispiel Open Fine-Grained Authorization von Auth0 oder andere Systeme wie SpiceDB oder von Auth0 oder Dinge wie von Azerto Topaz. Und das letzte ist vielleicht ganz interessant. Diese Topaz-Lösung von Azerto.com, die kombinieren quasi Open Policy Agent mit so einem flexiblen, relationalen Autorisierungsmodell auf Basis von dem Zanzibar-Ansatz. Und genau. Aber zu diesem Thema wird uns noch zu gegebener Zeit bei einer der nächsten Episoden mein geschätzter Kollege Sebastian Rose ein bisschen mehr erzählen. Der wird da das Modell der Relational-Based Access Control vorstellen, auf Basis von Zanzibar mit OpenFGA. Und ja, da sind wir auch schon sehr gespannt darauf, was der Kollege da so alles uns präsentieren möchte.
Das hast du schon gut vorgegriffen, aber herzlichen Dank, dass du das auch nur erwähnt hast. Ja. Sind wir eigentlich für heute auch schon fertig, oder? Marco, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte, die du noch an Thomas
Nein, auf hast? Jeden Fall. Ich denke, dass wir an der Stelle eine ziemlich runde Folge für unsere Zuhörer produziert haben und wir da auch auf Feedback natürlich dass wir das Feedback natürlich auch gerne aufnehmen und ich hoffe, ihr freut euch auch schon auf die nächste Folge von uns.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte und freue mich wieder viele spannende Geschichten hier im Softwarecast zu hören.
Vielen Dank. Ja, vielen Dank.